ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Das ist ja jetzt nicht so gut gelaufen. Das hätte ich ganz anders angehen müssen. Warum habe ich nicht das gesagt? Oder das? Oder das? Oder das? Oder jenes?
Nach einem aufregenden Date, einem Vorstellungsgespräch oder auch den kleinen Entscheidungen, die wir täglich treffen, Pizza oder Pasta, zu viel oder zu wenig Trinkgeld, freundlich grüßen oder vorbeilaufen, wollen die Gedanken manchmal einfach nicht ruhen.
Was war denn da jetzt und was ist da gelaufen? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was falsch gesagt? Ist er oder sie mir böse wegen diesem oder jenem, was vielleicht mal falsch verstanden werden hat können vor einer Woche?
Solche Grübeleien, auch Overthinking genannt, haben die meisten Menschen schon einmal erlebt. Verfestigen sich diese Gedanken, kann der Leidensdruck groß werden. Es gibt jedoch Wege, dem Gedankenkarussell zu entfliehen.
Overthinking. Wann Grübeln belastet und was dagegen hilft. Von Sophie Chillig.
Grübeln kommt von Graben. Ein Nachdenken, das in die Tiefe geht, aber keinen Grund erreicht, kein Ende kennt. Es hört nicht auf und findet keine Lösung. Es sind Gedankenspiralen, Gedankenschleifen, eine Suche ins Leere. Und doch grübeln viele täglich, vor allem wenn sie zur Ruhe kommen wollen. Fast jeder Fünfte hat bei einer Umfrage im Jahr 2022 angegeben, schlecht einschlafen zu können, weil er oder sie grübelt. Selbst die Krankenkassen haben das Thema Grübeln längst für sich entdeckt und informieren auf ihren Webseiten darüber. Grübeln ist für viele ein Problem.
Das war eigentlich schon immer so. Also ich habe schon von Teenagerzeiten an, also da, wo man mal beginnt, sich selbst zu reflektieren, sagen wir es mal so, irgendwie gemerkt, dass ich viel nachdenke, mir viel Gedanken mache.
Viktoria ist 37 und kommt aus Niederbayern. Grübeln begleitet sie ihr ganzes Leben lang. Etwa eine halbe Stunde am Tag verfällt sie in Gedankenschleifen. Hauptsächlich nach Gesprächen mit anderen. Zum Beispiel nach der Arbeit, nach einem Gespräch mit Freunden oder nach Begegnungen mit Eltern in der Kita.
Manchmal ist es schon auch so, das Thema Politik, Wirtschaft, Ähnliches, zum Beispiel Thema Nachhaltigkeit. Man erfährt dann wieder, okay, man sollte zum Beispiel jetzt Nestlé meiden, weil die zu unfairen Bedingungen produzieren, weil ausgebeutet wird etc. pp. Dann muss man sich eigentlich erstmal schlau machen, welche Konzerne überall dranhängen. Und wenn man das alles beachtet, kommt ich gefühlt in einen riesigen Stress rein, weil man dann schon gar nicht mehr weiß, was man überhaupt noch bedenkenfrei machen und tun kann, um eine moralisch, wirtschaftlich, ökologisch gesehen weiße Weste zu haben.
Mittlerweile hat sie herausgefunden, dass sie besonders in negative Gedanken versinkt, wenn sie selbst viel Stress im Alltag hat oder mit sich selbst unzufrieden ist, wenn sie tagsüber nicht alles erledigen konnte, was sie sich vorgenommen hat.
Und in solchen Fällen ist es belastend, weil man müde ist, weil man schlafen möchte und weil man genau weiß, dass dieser Schlaf morgen früh fehlen wird. Und weil es einem selber auch nicht gut tut, wenn die Stimme im eigenen Kopf negativ überanspricht.
Je gestresster Viktoria im Alltag ist, desto mehr grübelt sie. Und je mehr sie grübelt, desto gestresster ist sie. Ein Teufelskreis.
Es ist schon so, dass es hindert. Also, dass es Leichtigkeit rausnimmt aus dem Leben, weil man einfach nicht irgendwie frei in den Tag reingeht oder frei in die nächsten Tage reingeht. Das ist natürlich schon belastend.
Häufiges Grübeln. In der Fachwelt spricht man von Rumination. Lange galt es als ein Randphänomen von depressiver Stimmung. Seit Anfang der 1990er Jahre rückte die US-amerikanische Psychologieprofessorin Susan Nolan Hoeksmann das Thema in den wissenschaftlichen Fokus. Seitdem ist anerkannt, Grübeln ist nicht nur eine Begleiterscheinung negativer Verstimmung, sondern kann auch selbst deren Ursache sein. Gleichzeitig kann extremes Grübeln depressive Stimmungen und auch andere psychische Krankheiten noch verstärken und verschlimmern, sagt die Psychologin Julia Sophie Funk.
Also das ist so, dass Grübeln eine Rolle spielt bei verschiedenen psychischen Störungen. Menschen mit verschiedenen psychischen Störungen wie der Depression oder auch generalisierte Angststörung oder auch der posttraumatischen Belastungsstörung, dass die mehr zum Grübeln neigen als psychisch gesunde Personen. Das ist dann meistens nicht das einzige Problem. Also meistens kommen da schon viele Sachen zusammen. Aber Grübeln ist eben ein wichtiger Faktor, der oft auch eben die psychischen Störungen aufrechterhält.
Julia Sophie Funk forscht am Department Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München, kurz LMU, zum repetitiven negativen Denken, kurz RNT. Dazu zählt, sich exzessiv Sorgen um die Zukunft zu machen oder sich nach einer sozialen Situation den Kopf zu zerbrechen, wie es Viktoria aus Niederbayern häufig erlebt. Aber auch das abstrakte Grübeln über Vergangenes oder etwas, das noch gar nicht eingetroffen ist und auch nie eintreffen wird, fällt darunter. Frauen grübeln besonders viel, Männer weniger, wie verschiedene Studien und Befragungen ergeben. Und auch jüngere Menschen tendieren eher dazu, sagt Julia Sophie Funk, die ihre Doktorarbeit über repetitives, negatives Denken bei jungen Erwachsenen verfasst hat.
Also zum einen ist das junge Erwachsenenalter ist ja einfach eine Zeit, wo sehr viele Umbrüche stattfinden. Also es ist für viele der Übergang zwischen Ausbildung, Studium und Beruf. Viele ziehen das erste Mal von zu Hause aus. Es stellen sich viele grundsätzliche Fragen, sowas will ich eine Familie haben, solche Fragen. Das ist einfach eine Zeit mit vielen Unsicherheiten. Und Grübeln ist eben eine sehr häufige menschliche Reaktion auf Unsicherheiten.
40 Minuten von Dessau entfernt liegt Bernburg.
Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Hier bietet Elke Eckhardt psychologische Beratung für die Studierenden der Hochschule Anhalt. Studierende kommen aus Indien, Mexiko oder England, aber natürlich auch viele aus Deutschland. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Studierenden, die bei Elke Eckhardt Hilfe suchen. Etwa 3 von 10, so schätzt sie, sind besonders starke Grübler.
Wenn man jetzt das dazu nimmt, dass alle, die hierher kommen, unter Ängsten in irgendeiner Form leiden und damit natürlich ständig irgendwie auseinandersetzen, sind das natürlich dann viel, viel mehr. Aber dieses Grübeln, was Sie ja jetzt meinen, ist ja so eher dieses Pathologische, was jetzt nur rückwärts gerichtet ist. Das sind sie jetzt nicht alle, würde ich sagen.
Elke Eckhardt sagt, dass viele Studierende bereits belastet an die Hochschule kommen. Es sind also nicht nur das Studium oder der neue Lebensabschnitt, die viele Studierende herausfordern. Das Problem beginnt oft früher.
Dass Eltern sozusagen schon immer diese Botschaften an die Kinder richten. Du bist schuld an diesem Dilemma oder du bist schuld, dass es mir schlecht geht und mach gefälligst irgendwas, damit es mir besser geht und du bist verantwortlich, dass es anderen gut geht und die Erwartungen anderen sind wesentlich höher zu bewerten als deine eigenen Bedürfnisse. Also das ist eine Botschaft, mit der sehr viele aufgewachsen sind und das schleppen die natürlich wie einen riesen Rucksack mit sich rum und es ist ihnen aber nicht bewusst.
Diese Vorbelastungen führen bei einigen dazu, dass sie in Gedankenschleifen abschweifen, die sich steigern und ihren emotionalen Zustand noch weiter verschlechtern. Laut einer Studie des Deutschen Studierendenwerkes hat die Zahl der Studierenden mit einer psychischen Erkrankung in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Anders als andere Beeinträchtigungen wirken sich psychische Leiden zudem besonders negativ auf das Studium aus.
Die Studierenden kommen oft und sagen, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Und dann sage ich immer, das, was oben drauf liegt. Und wir kommen schon dahin, wo es hin muss. Und dann geht das los. Und relativ schnell sagen die, also ich kann nicht schlafen, dann kommen immer ganz viele Gedanken. Ich habe große Angst, an die Hochschule zu gehen, weil ich könnte ja versagen, ich vermeide, ich bin einsam, mach mir da Gedanken.
Elke Eckhardt beobachtet, dass der Social-Media-Konsum von Studierenden stark zugenommen hat. Dadurch falle es vielen schwer, sich auf das Studium zu konzentrieren.
Da geht es dann auch so um Schreibblockaden und sowas. Da sage ich, na dann erzähl mir doch mal, wie so dein Tag aussieht und dann wie effektiv du bist, wenn du sagst, du machst schon ganz viel, aber du musst noch mehr machen. Ja, ich bin 12 Stunden am Schreibtisch, reicht nicht, ich muss also noch 5 Stunden draufsetzen, sage ich so, das möchte ich jetzt mal sehen. So, und dann protokollieren die und dann merken die, boah, ich habe jetzt hier 5 Stunden gearbeitet am Schreibtisch und davon habe ich 1/2 Stunde was gemacht und den Rest habe ich anders verbracht, vor allem am Handy.
Social-Media-Nutzung und Grübeln. Da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Eine Studie von der türkischen Namık Kemal-Universität konnte belegen, dass obsessives Nachdenken bei Studierenden mit einer Sucht nach sozialen Medien einhergehen kann, was wiederum vielen Selbsthilfe-Coaches und Mental-Health-Influencern entgegenkommt, die unter dem Hashtag Overthinking, Inhalte zum Nachdenken, Überdenken, Schleifendenken teilen. Dazu gehören auch Tipps, die dabei helfen sollen, übermäßiges Grübeln zu unterbinden. Das ist gut, doch auch diese Tipps finden im digitalen Raum statt. Die Gefahr, sich dort auch gleich wieder anderen Inhalten zuzuwenden, die das Grübeln verstärken, ist groß. In der Forschung hat sich rund ums Grübeln und Social Media sogar schon der Begriff Social Media Rumination gebildet. Julia-Sophie Funk von der LMU München.
Das ist das Grübeln darüber, wie andere Menschen meine eigenen Social Media Posts wahrnehmen oder was meine Social Media Posts für Konsequenzen haben könnten oder auch der Vergleich mit anderen Menschen auf Social Media. Also Social Media ist ein Faktor, der könnte dazu beitragen, dass junge Menschen besonders viel grübeln.
Grübeln ist eine Belastung, die in den neuen Medien eine besondere Resonanz findet. Gedankenspiralen können durch den Social-Media-Konsum entstehen. Gleichzeitig scheint das Nachdenken, selbst das Unproduktive und Sinnlose, etwas zu sein, dem wir seit jeher verfallen. Für den Literaturwissenschaftler Burkhard Meyer-Sickendiek ist das äußerst faszinierend.
Und Grübeln kommt von Graben. Und dieses Graben ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt beim Grübeln. Also, dass man nicht nur sich immer wiederholt, ohne eine Antwort zu bekommen, sondern wie beim Graben natürlich auch Dinge finden kann.
Burkhard Meyer-Sickendiek hat bereits 2010 dem Grübeln ein ganzes Buch gewidmet. Tiefe. Über die Faszination des Grübelns heißt es. Für ihn hat das Grübeln zwei Seiten. Die eine, die mit Depressionen, mit Stress oder Angst zu tun hat.
Und da ist es dann wiederum auch ein ganz wichtiger Aspekt von so etwas wie moderner Subjektivität, nenne ich das. Also das heißt, dass man tatsächlich auch sagen kann, man weiß noch nicht alles von sich selber. Und durch das Grübeln kann man aber auch Dinge von sich zutage fördern, die man wirklich erst dann erreicht oder entdeckt, wenn man lange über sich nachdenkt.
In seinem Buch beleuchtet er die Romantiker, die das Grübeln ins Zentrum ihrer Kunst und ihrer Literatur gerückt haben. Caspar David Friedrich mit seinen einsamen Figuren, die sich in ganzen Landschaften verlieren, oder die Charaktere in E.T.A. Hoffmanns, Ludwig Tieck's oder Clemens Brentanos Geschichten, die sich in einem rätselhaften oder unheimlichen Umfeld bewegen. Sie sind niedergeschlagen und grübeln. Die Literatur und die Kunst wurde durch das Grübeln durchaus bereichert, sagt Burkhard Meyer-Sickendiek. Ohne das Grübeln keine Romantik. Ohne Romantik eine wichtige und einflussreiche Epoche weniger.
Es ist durchaus hilfreich, wenn man sich sagt, das haben vor mir schon viele andere Menschen gemacht, unter anderem auch die moderne Literatur seit der Romantik, und kann sich mal anschauen, was dadurch alles entstehen kann, wenn man sich dem öffnet, also wenn man einfach auch anfängt zu lesen, ja, und auch die schweren Texte liest. Also die Texte, wo man erstmal das Gefühl hat, das kommt aber wirklich etwas depressiv rüber. Darum würde ich das nicht so pauschal ablehnen und sagen, man muss sich Think Positives-mäßig immer wieder ablenken von seinen negativen Gedanken.
Dem modernen Grübeln hat die US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin Amanda Montell ein Denkmal gesetzt in ihrem neuen Buch, das auf Deutsch heißt Das Zeitalter des magischen Zerdenkens. Zerdenken. Das Sich-Sorgen, Sich-Hineinsteigern. Das Überdenken sieht sie als Symptom unserer Zeit, wie sie schreibt. Als Reaktion auf Informationsüberfluss und Masseneinsamkeit.
Entweder lassen wir uns von der kognitiven Dissonanz in die Knie zwingen oder wir setzen uns in die schwindelerregende Achterbahn, schnallen uns an und machen uns auf ein lebenslanges Hin und Her zwischen Logos und Pathos gefasst. Widersprüche ertragen zu lernen, ist vielleicht der einzige Weg, diese Krise zu überleben.
Woher weiß die App das nun von mir? Warum passiert das immer mir? Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Habe ich die Datenschutzeinstellungen richtig gesetzt? Habe ich ein Update verpasst? Vielleicht sollte ich komplett aufs Handy verzichten. Aber wie komme ich dann von A nach B? Und die Bank? Ja, aber irgendwas muss ich ändern, sonst wird es ganz schlimm. Also alles. Generell. Furchtbare Folgen. Irreversibel. Bei mir klappt doch wirklich nie was. Gar nichts. Hasst mich das Universum etwa?
Doch nicht allen gelingt es, diese Widersprüche auszuhalten, von denen Amanda Montell schreibt. Für manche bleiben negative Grübeleien ein Problem.
Okay, dann dürfen Sie mir einmal folgen.
Okay. An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, kurz FAU, beschäftigt sich die Psychologin Johanna Jansson-Schmidt mit der Verbindung zwischen Stress und Grübeln.
Bitte kommen Sie einmal herein.
Sie erforscht, ob und inwiefern Grübeln die Anpassung an stressige Situationen erschwert. Denn normalerweise gewöhnen sich Menschen an für sie stressige Situationen, zum Beispiel wenn sie einen Vortrag halten. Beim ersten Mal bekommen sie Lampenfieber, beim zweiten Mal sind sie nur noch aufgeregt, beim dritten Mal sprechen sie frei und selbstbewusst. Doch was, wenn sie zum Grübeln neigen?
Sie sind ja heute hier, damit wir Ihre Stresssysteme genauer untersuchen können. Dazu würde ich Sie bitten, einmal mit mir mitzukommen und Sie dürfen hier einmal im Probandenraum Platz nehmen. Okay. Ja.
Mit Klemmbrett und Kugelschreiber geleitet Johanna Jansson-Schmidt ihre Probandin in einen kleinen, fensterlosen Raum im Labor. Sie reicht ihr eine Datenschutzerklärung und ein Informationsblatt und weist sie in die nächsten Schritte ein. Normalerweise dauert die Testung 3 Stunden, heute nur etwa 40 Minuten. Die Szene wurde nachgestellt, um die Ergebnisse der Studie nicht zu verfälschen. Die Studentin ist eigentlich eine Mitarbeiterin des Instituts, doch die Speichelprobe und die Blutabnahme sind echt.
Es geht einfach um ein Pix und los geht's.
Im Speichel können Cortisol und Alpha-Amylase nachgewiesen werden. Im Blut Interleukin 6, alles Parameter des menschlichen Entzündungssystems. Je höher die Werte, desto gestresster der Mensch. Deshalb wird einmal zu Beginn der Testung und auch am Ende der Testung jeweils ein Röhrchen Blut gezogen und ein Wattestäbchen Speichel genommen. Zwischendurch wird der Probandin eine Aufgabe gestellt.
Stellen Sie sich vor, Sie wurden zum Vorstellungsgespräch eingeladen und Sie sollen sich jetzt gleich einem Auswahlgremium präsentieren.
Sie wird in Stress versetzt.
Warum sind Sie besser geeignet als andere Bewerber?
Weil ich glaube, dass ich besonders gut mit Kindern umgehen kann. Und besonders gut auch mit einer Klasse umgehen kann. Und weil ich ein besonderes Interesse für meine Fächer habe.
Danke, das genügt. Ich habe nur noch eine weitere Aufgabe für Sie. Ich möchte Sie bitten, von 2043 in 17er Schritten rückwärts runterzuzählen.
2026, 2009, 1992.
Sie wird zum Grübeln gebracht.
1975, 1958, 1941, 1910.
Denken Sie daran, welche negativen Gedanken und Gefühle sind Ihnen dabei aufgekommen? War Ihnen irgendetwas peinlich?
Für die Studie an der FAU werden die gleichen Probanden zweimal ins Labor eingeladen. Sie werden in 3 Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe soll nach einer stressigen Situation grübeln. Eine zweite Gruppe soll nach der Stresssituation wohlwollend über sich selbst denken. Die dritte Gruppe wird nach der Stresssituation mit etwas völlig anderem abgelenkt. Sie soll eine leichte Aufgabe lösen, die nichts mit der stressigen Situation zu tun hat.
Wir möchten durch die Studie zeigen, dass wir die Habituationsfähigkeit, also die Gewöhnung biologischer Stressreaktionen an wiederholten Stress, einmal verbessern und einmal verringern. Wir möchten zeigen, dass sich die Habituationsfähigkeit, also die Gewöhnung an wiederholten Stress, beeinflussen lässt.
Und zwar entweder durch Grübeln oder eben durch Ablenkung.
Wir wissen aus einer Vorstudie, dass Rumination die Habituation verringert. Also die Gewöhnung an wiederholten Stress wird durch Rumination verringert. Und das möchten wir nutzen für eine Folgestudie.
Je mehr die Studienteilnehmenden in der Vorstudie grübelten, desto gestresster waren sie nach dem Laborexperiment. Und desto schlechter gewöhnten sie sich an die Stresssituation. Johanna Jansson-Schmidt glaubt, dass sich dies auch in ihrer aktuellen Studie bestätigen wird. Wenn dem so ist, wäre die Forschung zum Thema Grübeln einen Schritt weiter im Verständnis, wie sich Grübeln negativ auf Körper und Geist auswirken kann und welche positiven Effekte es haben kann, wenn man das Grübeln gezielt sein lässt.
Es war halt immer schon so. Also seit ich denken kann, denke ich permanent über irgendwas nach. Über mich, über irgendwen, über alles Mögliche und das immer 24/7, also wenn ich nicht gerade schlafe, aber auch dann habe ich das Gefühl, dass ich teilweise noch grüble.
Die Lehrerin Alina kann ihre Gedanken nicht abschalten.
Als ich dann vor 2 Jahren meine ADHS-Diagnose bekommen habe, hat sich das alles natürlich so ein bisschen erklärt. Auch, dass ich permanent immer im Kopf so viel denke Und dann war halt auch klar, dass meine Hyperaktivität quasi nicht unbedingt eine körperliche ist, sondern eben einfach mental, dass ich geistig immer quasi unterwegs bin.
Zur Ruhe, sagt sie, kommt sie nicht. Auch nicht nachts. Sie springt von einem Gedanken zum nächsten, zurück, nach vorn, quer und wieder weiter.
Aber auch da, also das, dann ne, mache ich mir vorher Gedanken. Ich wusste, das Jugendamt wird kommen. Ich wusste nicht genau wann. Ich wusste nicht, ist das Kind in dem Moment bei mir, in unserer Klasse oder ist es woanders, in einem anderen Kurs zum Beispiel. Und es war mein erstes Mal und ich bin eine relativ junge Lehrerin. Also ich bin ja auch erst 32 und ich habe schon viele Sachen erlebt, sehr, sehr viele. Ich war schon an einigen Schulen, aber das hatte ich noch nicht erlebt. Und ich war eben da auch gerade in so einer Zyklusphase, in der ich sehr emotional war. Und ich dachte so, boah, mir geht es jetzt schon sehr, sehr nah, so kurz vor Weihnachten und so. Ich hatte total Panik, dass ich falsch reagiere, weil ich auch gar nicht wusste, wie reagiere ich denn überhaupt?
Wenn sie am Abend zuvor wieder nicht zur Ruhe gekommen ist, klagt sie häufig über starke Kopfschmerzen. Dann ist sie tagsüber ungeduldiger und ihr Kreislauf spielt verrückt. Manchmal kann sie deshalb nicht zur Arbeit gehen.
Also wenn ich merke, zum Beispiel, ich kann bestimmte Sachen nicht mehr machen oder ich gehe meinen Alltagstätigkeiten nicht mehr nach, weil ich stattdessen mich zurückziehe und grübel oder wenn mich das Grübeln wirklich von meinem Leben abhält oder wenn ich merke, es belastet mich einfach, dass ich in diesen Themen hänge und trotzdem kann ich das nicht schaffen, mich von den Gedanken zu lösen, dann wird es wirklich zum Problem.
Die Psychologin Julia-Sophie Funk von der LMU München.
Und das ist auch der Zeitpunkt, wo man sagt, dann ist es sinnvoll, sich da professionelle Hilfe zu suchen.
Sie sagt, wer grübelt, leidet häufiger unter psychischen Belastungen oder hat ein erhöhtes Risiko, psychisch zu erkranken. Für Depressionen sei das gut erforscht, sagt Julia-Sophie Funk. Doch es gebe auch Hinweise, dass Personen mit ADHS häufiger grübeln und dass ein wichtiger Faktor sei, dass die Betroffenen durchs Grübeln auch noch zusätzlich eine Depression entwickeln können. Deshalb ist es wichtig, das Grübeln als Symptom oder Verstärker ernst zu nehmen.
Es gibt verschiedene Therapieformen, die auf die Reduktion von Grübeln abzielen. Eine Therapieform ist die sogenannte Rumination Focus Cognitive Behavioral Therapy. Die geht davon aus, dass Grübeln zu einer Art mentalen Gewohnheit werden kann. Also dass das einfach dann an bestimmte situationale Trigger geknüpft ist. Zum Beispiel immer, wenn ich schlechte Stimmung habe, fange ich an zu grübeln.
Bei dieser Therapieform schaut die Therapeutin dann gemeinsam mit ihren Patienten, welche Gewohnheiten anstelle des Grübelns geübt und verinnerlicht werden können. Ein Spaziergang etwa, eine Tasse Tee, eine warme Dusche. Man könne aber auch, so Julia-Sophie Funk, sich darin üben, anstatt abstrakter Grübelgedanken spezifische Gedanken zu formulieren.
Also was nehme ich überhaupt wahr, in was für einer Situation bin ich, mit was habe ich es zu tun, wie hat sich das Problem entwickelt, Schritt für Schritt, wie unterscheidet sich die Situation auch vielleicht von anderen Situationen, in denen ich schon mal war und was sind jetzt auch konkrete Schritte, die ich gehen kann, um das Problem zu lösen oder um die Situation hinter mir zu lassen.
Ähnlich verfährt auch Elke Eckhardt von der psychologischen Beratungsstelle an der Hochschule Anhalt. Ihr Motto: Ratschläge sind Totschläger. Sie verteilt keine Tipps, sondern sucht gemeinsam mit den Studierenden einen Weg. Einen Weg, der für sie machbar ist und auf den sie sich einlassen können.
Und ich versuche mit den Studierenden immer in zwei Richtungen zu arbeiten. Das eine ist, dass sie sich bewusst werden, was ist denn eigentlich los? Wo kommt das her? Um dann sich zu überlegen, wie kann ich daran arbeiten, um mich zu stärken? Weil am Ende ist es immer das, was einem sozusagen hilft.
Das können Atemübungen sein.
Und ich erkläre denen auch, wie wichtig das ist, dass die dabei zählen, damit die diese Gedanken unterbrechen. Und dass eine kurze Unterbrechung von diesen Gedankenschleifen schon hilft, um sich ein Stück runter zu regulieren.
Diese kurzen Unterbrechungen helfen dabei, aus Gedankenschleifen auszubrechen und sich auf andere Gedanken zu konzentrieren. Oder sich durch das Zählen auf eine einfache Aufgabe zu konzentrieren.
So, und langfristig schicke ich sie oft also mit der Anregung nach Hause, dass sie lernen wahrzunehmen, wie angespannt sie eigentlich sind. Da gibt es so dieses Anspannungstagebuch zum Beispiel, dass sie auf so einer Skala von 1 bis 10, von 1, mir geht super, bis 10, ich flippe gleich aus. Immer wenn sie merken, irgendwas ist gerade bei mir, kurz innehalten und für sich protokollieren, wo stehe ich denn gerade?
Elke Eckhardt erarbeitet mit den Studierenden einen sogenannten Notfallkoffer. Auf diesen können sie zurückgreifen, wenn sie angespannt sind oder nicht mehr aus dem Grübeln herauskommen. Was hilft bei einer 5? Was braucht es bei einer 7 oder doch bei einer 2?
Das ist ein schwieriger Schritt, genau. Das ist auch ein Prozess. Am Anfang haben die meisten überhaupt keine Idee. Und sage ich, okay, ich biete mal ein paar Sachen an, die mir so helfen. Das ist so eine Brücke, ne? Also mir hilft, ich gehe in die Badewanne, ich lese, solange das noch möglich ist und ich nicht zu aufgeregt bin.
Und Elke Eckhardt macht Musik. Sie singt.
Ich bin damals auch zum Chor gekommen, weil es mir nicht gut ging. Und ich dachte jetzt, also jetzt muss ich mal irgendwas machen. Ich war viel in diesen Gedankenschleifen und habe das aus der Kindheit schon, diese Erfahrung ja gehabt, und bin in diesen Chor gegangen und das hat funktioniert und das erzähle ich denen immer.
Irgendeine Melodie kennt jeder, sagt sie. Auch solche, die sich unmusikalisch wähnen oder nicht gerne singen. Alle meine Entchen, Hänschen klein, Kinderlieder oder Radiosongs, ganz egal. Singen, um die Gedanken zu verjagen.
Also es geht darum, das Gehirn anders zu beschäftigen.
Grübeln. Es ist eine Angewohnheit, eine Bewältigungsstrategie, eine Form des Denkens, die meist zu nichts führt und doch Teil von uns Menschen ist. Unsere Art, uns selbst als Individuen zu begreifen. Doch Grübeln kann auch Ausdruck einer psychischen Belastung sein oder diese sogar noch verstärken. Und Grübeln kann sogar verhindern, so erste Erkenntnisse, dass wir mit Stress umgehen können. Wer das Unkontrollierte, das exzessive Grübeln nicht in den Griff bekommt, kann sich Hilfe suchen. So wie Viktoria aus Niederbayern.
Gott sei Dank durfte ich mir mit Hilfe auch diese Strategien aneignen. Einfach so einen Schritt zurückgehen. Einfach nur mal aus der Situation rausgehen, nur mal versuchen, das ein bisschen neutraler zu betrachten und wirklich drauf, also insofern zu analysieren, dass man einfach sagt, okay, was ist denn wirklich passiert?
In einer Therapie hat Viktoria gelernt, Dinge sein zu lassen.
Aber da auch wieder zu sagen, okay, Moment, stopp, wo liegt hier meine Verantwortung? Wo liegt meine Aufgabe? Was kann ich ändern an dem Ganzen? Kann ich etwas ändern? Habe ich das mir Menschenmögliche getan? Wie zum Beispiel bin ich wählen gegangen? Wenn ich die Frage mit Ja beantworten kann, dann kann ich auch guten Gewissens dieses Thema erstmal zur Seite legen und sagen, ich habe getan, was ich konnte, der Rest liegt nicht mehr in meiner Hand. Deswegen muss es mich aber auch nicht aufregen.
Was habe ich getan? Wie soll das alles nur werden? Ich kann gar nichts, ich schaffe das nicht. Und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich ja schon wieder nichts getan, dann kann das ja gar nichts werden und dann klappt das ja auch nicht. Stopp! Einatmen. 1. Ausatmen. 2. Einatmen. 3. Ausatmen. 4.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Visionäre Figuren der Weltgeschichte. Da denkt man an Menschen mit strategischem Talent, mit Weitsicht und Macht. Menschen wie Cäsar, Napoleon oder auch Johanna von Orléans. Aber was, wenn diese Visionäre tatsächlich Visionen hatten? Was ging da vor sich in den Gehirnen von Menschen, die Geschichte geschrieben haben? Das erfahrt ihr in der neuen Staffel von Deep Science, die Psychonauten. Rausch, Ekstase, Wiedergeburt. In 5 Folgen brechen die Hosts Annika Meyer und Arndt Reuning auf zu einer Expedition an die Grenzen des Bewusstseins, an die besonders weit abgelegenen Orte unserer Erfahrungen. Deep Science, die Psychonauten. Am besten gleich abonnieren in der Deutschlandfunk-App und überall dort, wo ihr sonst eure Podcasts hört.